SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon Sabine Hackländer, guten Abend. Und das sind unsere Themen. Rauswurf mit Ansage. Die CDU will den ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen nicht länger als Parteimitglied dulden. Debatte um Kampfjets für die Ukraine, warum der Kanzler meint, dass dazu bereits alles gesagt sei. Und mehr Freizeit, weniger Druck. Der Landesschülerbeirat Baden-Württemberg fordert die flächendeckende Rückkehr zum G9-Gymnasium. Dazu gleich das SWR-Tagesgespräch. Jetzt ist es also tatsächlich raus. Der ehemalige Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen ist in seiner Partei, der CDU, nicht länger erwünscht. Falls er die CDU bis Sonntag 12 Uhr nicht verlasse, solle der Bundesvorstand ein Ausschlussverfahren einleiten, so der einstimmige Beschluss des CDU-Präsidiums, ein Gremium, in dem die Spitzenpolitiker der Partei vertreten sind. Darüber spreche ich mit der Politikwissenschaftlerin und Leiterin der Akademie für politische Bildung Tutzing, Ursula Münch. Frau Münch, die CDU wirft Maaßen vor, eine Sprache zu nutzen, die aus dem Milieu der Antisemiten und Verschwörungsideologen stammt, bis hin zu völkischen Ausdrucksweisen. So steht es wörtlich im Beschluss des Präsidiums. Bleibt der CDU also gar nichts anderes übrig, als Maaßen hinauszuwerfen, wenn sie ihrem Anspruch als demokratische Partei gerecht werden will?
Also Alternativen gibt es natürlich immer. Also das ist jetzt kein Automatismus. Sie sagen ja völlig zu Recht, ihm wird jetzt nicht direkt Antisemitismus vorgeworfen, sondern ihm wird vorgeworfen, antisemitische Codes zu verwenden, die Sprache von Antisemiten und von Verschwörungsgläubigen und das im Grunde auch zu forcieren. Also da ist schon noch eine gewisse Bandbreite, würde ich sagen, weil jetzt der Vorwurf nicht unmittelbar des direkten Antisemitismus lautet. Gleichzeitig kann man aber eben auch feststellen, dass sich zum Beispiel ja also verschiedene Wissenschaftler, die zu dem Thema forschen, sich positioniert haben und gesagt haben, das ist eindeutig, dass sich der Vorsitzende der israelitischen Kultusgemeinde geäußert hat. Also insofern ist für die CDU, dass dann mit den Alternativen, die ich gerade noch erwähnt habe, dass es nicht völlig alternativlos ist, ist im Grunde dann eigentlich so viel Handlungsspielraum auch nicht mehr, weil eben diese Vorwürfe von mehreren Gruppierungen, Personen, Betroffenen vor allem, dann schon eindeutig sind. Und tatsächlich man ihm unterstellen kann, dass er das jetzt nicht versehentlich gemacht hat, sondern der Mann kennt ja das Geschäft. Also offensichtlich nutzt er auch manches, um nicht ganz direkt manche Äußerungen zu tätigen, sondern eher ja, sich noch ein bisschen verstecken zu können.
Dann stellt sich aber nun auch die Frage, hätte die Partei nicht auch schon früher aktiv werden können? Denn das sind ja nicht die ersten Äußerungen, eliminatorischer Rassismus gegen weiße, rot-grüne Rassenlehre, die Maaßen getätigt hat.
Das stimmt, er hat auch schon früher manches geäußert, wo man sich sagen würde, da wäre es besser gewesen, er hätte den Mund gehalten. Aber jetzt hat es tatsächlich zugenommen. Also es ist im Grunde jetzt die Taktung wird enger. In der Phase, in der Maaßen ja auch noch für den Bundestag von Thüringen aus kandidiert hat, da würde ich sagen, ja, hat er sich auch schon deutlich positioniert, aber noch nicht so in einer wirklich Gegend, in eine Richtung, wo man sagen kann, das bedient er die Ideologie von Extremisten. Das hat tatsächlich auch zugenommen.
Sie haben es gesagt, er war ja aufgestellt in Südthüringen als Kandidat für die Bundestagswahl. Jetzt hat aber auch der thüringische Landesverband gesagt, sie wollen ihn nicht mehr haben. Wie schätzen Sie diesen Sinneswandel in Maaßens eigenem Landesverband ein? Denn von dort kam ja ursprünglich die Aufforderung, er solle die Partei verlassen.
Ja, also ich meine, da reagiert man natürlich einerseits auch auf eine Zuspitzung und natürlich reagiert man dann auch auf die Positionierung der Bundes-CDU und vor allem, was natürlich jetzt im Grunde ja nochmal etwas obendrauf gelegt hat und vermutlich auch das fast zum Überlaufen gebracht hat, dass er jetzt eben als Vorsitzender der Werteunion in ein Amt hineingehoben wird, wo man im Grunde ja so tut, als ob man das konservative Aushängeschild der CDU und durchaus auch der CSU sei, was eben von beiden energisch abgelehnt wird, mit denen will man sich nicht gemein machen. Also das ist jetzt noch obendrauf gekommen und aus dem Grund meines Erachtens dann auch nochmal diese schärfere Positionierung, dieses Ultimatum setzen.
Sie haben die Werteunion angesprochen, die war ja auch Teil dieses Beschlusses heute im Präsidium. Wer Mitglied der CDU sei, könne nicht gleichzeitig Mitglied der Werteunion sein, heißt es jetzt. Wie sehr treibt diese Gruppierung die Unionsparteien vor sich her?
Also so würde ich das nicht sagen. Also das ist eine kleine Gruppierung, die immer schon versucht haben, mehr aus sich zu machen, sowohl quantitativ als auch qualitativ, wenn man das Wort in dem Zusammenhang verwenden kann, als sie tatsächlich sind. Und spätestens seitdem der frühere Vorsitzende der Werteunion als Kandidat der AfD aufgetreten ist bei der Kandidatur um die Bundespräsidentenamt. Spätestens seither ist die Werteunion ja nun tatsächlich verbrannt.
Die Ansage gegen Maaßen und die Werteunion kommt jetzt vom Präsidium der Partei. Außerdem wissen wir, dass der Thüringer Landesverband ebenfalls den Rauswurf will. Gibt es denn auch Teile der CDU, die mit diesem Rauswurf möglicherweise nicht einverstanden sind?
Das gibt es bestimmt. Also ich meine, natürlich wird es an der Basis der CDU, es ist eine große Partei und vor allem ist es ja eine Union, in der ganz unterschiedliche Landesverbände, ganz unterschiedliche Personen zusammenkommen. Natürlich gibt es auch Leute, die sagen, das sei völlig übertrieben, der würde doch nur zum Ausdruck bringen, was viele andere an den Stammtischen auch denken. Aber ich habe den Eindruck, dass doch ein weiter Teil der CDU und zwar nicht nur der Parteiführung schon darum bemüht ist, sich von Extremisten also schon deutlich zu unterscheiden.
Wie sehen Sie die Chancen, dass Maaßen aus der Partei, falls er nicht freiwillig geht, ausgeschlossen werden kann?
Also freiwillig wird er nicht gehen. Also dieses Ultimatum wird wirkungslos verpuffen. Den Gefallen wird er seiner Partei nicht tun. Das ist ja gesetzt jetzt für kommenden Sonntag. Parteiausschlussverfahren sind immer etwas sehr, sehr Schwieriges für die betroffenen Parteien. Aus gutem Grund. Es ist ja auch richtig, dass sich eine Partei nicht einfach eines Mitglieds entledigen kann. Das muss vom jeweiligen Landesverband dann tatsächlich jetzt geprüft werden. Und aus dem Grund ist jetzt eben der Thüringer Landesverband auch tätig geworden. Und es wird dann gegebenenfalls, wenn das jetzt tatsächlich durchgezogen wird, wovon auszugehen ist, dann von einem Parteigericht in Thüringen überprüft werden. Und dann wird das vermutlich in mehrere Instanzen gehen. Also das ist nichts, was sich dieses Jahr entscheiden wird.
Die Politologin und Leiterin der Akademie für politische Bildung Tutzing, Ursula Münch. Vielen Dank für das Gespräch. Gerade erst haben wir die Debatte über die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine hinter uns gebracht. Jetzt geht es seit Tagen um deutsche Kampfjets für das Land. Die einen lehnen eine solche Lieferung strikt ab, andere sind unschlüssig, wieder andere können sie sich durchaus vorstellen. Der Kanzler hingegen will sich, wen wundert's, nicht an solchen Überlegungen beteiligen. Zu dem Thema sei bereits alles gesagt, auch von ihm, und das war ein klares Nein. Also alles wie gehabt, fragt sich Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte. Er geht in seinem Kommentar der Frage nach, wie viel strategischer Spielraum dem Kanzler bei solchen Entscheidungen bleibt und ob man Scholz beim Abwägen und Nachdenken wirklich zuhören können sollte.
Jetzt also reden wir über Kampfjets. Nur der Kanzler nicht. Die Frage stelle sich doch gar nicht, sagt er. Dieser Satz sagt eigentlich alles über einen Bundeskanzler, der öffentlich selbst entscheiden will, wann welche Frage sich für ihn stellt. Und Olaf Scholz hat weitgehend recht. Es gehört zum Instrumentenkasten derer, die politische Macht erhalten haben, sich gewisse Entscheidungen offen zu halten. Wer bitte möchte einen Kanzler, der sich beim Abwägen und Zweifeln öffentlich zuhören lässt? Wer erwartet im Ernst, dass Olaf Scholz das strategische Ziel der Ukraine-Hilfe bis ins Letzte durchdekliniert? Berechenbarkeit bemisst sich nicht an Geschwätzigkeit und Schweigen ist kein Beweis für Zaudern. Er wird es wohl still ertragen, dass Kritiker nach seiner mühsamen Panzerentscheidung jetzt sagen, er habe sich keine Freunde in Washington gemacht. Aber das muss er auch nicht, die hat er schon. Und dass ein deutscher Bundeskanzler, der weiß, was sein Land kann und was eben nicht, auch mit Druck darauf pochte, die USA an deutscher Seite zu haben, beruhigend. Auch das stärkste Land in Europa ist weiter auf atomaren amerikanischen Schutz angewiesen, auch wenn daran zu denken Angst macht. Stichwort Angst. Auch das eine Ebene, der ein Bundeskanzler nachspüren muss, weil er einen Amtseid abgelegt hat, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Wem das zu pathetisch ist, ein Kanzler muss ernst nehmen, wenn die Deutschen auch beim Thema Kampfjets Krieg fürchten. Dass dieser Olaf Scholz gern im Stillen vorbereitet, erst am Ende eine Entscheidung sagt, was andere wochenlang fordern, möglicherweise die Schwäche eines Politikers, der als Jurist und Hanseat doppelt wortkarg daherkommt. Seine Kommunikation reduziert sich seit Monaten auf einen Dreisatz. Keine Kriegspartei zu werden, keine Alleingänge zu wagen, keine Schwächung der eigenen Sicherheit zu verantworten. Die New York Times hatte Scholz mal als den wahrscheinlich langweiligsten Deutschen bezeichnet. In Zeiten von Krieg und Frieden eher ein beruhigender Ehrentitel. Dass sein wochenlanges Abwägen anderen auch die mediale Grauzone und Bühne der Interpretation überlässt, vielleicht der Fehler eines Kanzlers, der Kampfpanzerlieferungen, die übrigens keine Fußnote deutscher Geschichte sind, eher beiläufig während einer Regierungsbefragung erläutert. 10 Minuten Kanzleransprache an alle Deutschen oder eine Regierungserklärung wären sicher keine Zeitverschwendung gewesen, da aber ist Scholz eben Scholz. Wer mehr möchte, wird weiter bestens von Militärstrategen, Militärhistorikern, kundigen und oder lautstarken Parlamentarierinnen und Parlamentariern informiert, auch in der durchstartenden Kampfjet-Debatte. Das schließt übrigens jeden Ukrainer ausdrücklich mit ein. Wir sollten die Rufe, Forderungen und Appelle aus der Ukraine als das nehmen, was sie sind, durch Verzweiflung legitimierte Hilferufe eines Volkes, dessen Menschen leiden, krepieren und nach Beistand suchen. Die Kampfjet-Debatte ist also da und wird weitergehen. Der Kanzler wird sie kopfschütteln verfolgen. Sie befeuern wird er ebenso wenig, wie er sie verhindern kann. Alle haben glücklicherweise das Recht, eine Meinung dazu zu haben. Aber nur einer hat am Ende die verdammte Pflicht, auch entscheiden zu müssen. Und das macht einen großen Unterschied.
Berlin-Korrespondent Georg Schwarte kommentierte. Der Solidaritätszuschlag, kurz Soli, wurde einst eingeführt, um die Kosten der deutschen Einheit mitzufinanzieren. Die Abgabe ist im Laufe der fast drei Jahrzehnte immer wieder kritisiert worden. Schließlich war sie nie als ewige Steuer gedacht. Doch die Bundesregierungen der Vergangenheit wie der Gegenwart sträubten sich allesamt gegen dessen Abschaffung, weshalb der Soli auch heute noch existiert, allerdings seit 2021 nur noch für rund 10% der Steuerpflichtigen als sogenannte Ergänzungsabgabe. Heute hat auch der Bundesfinanzhof in München eine Klage gegen den Soli zurückgewiesen. Die Abgabe sei nicht verfassungswidrig, so die Richter. Michael Weidemann fasst die politischen Reaktionen zusammen.
Der Bundeskanzler, derzeit auf Südamerika-Tournee, lässt durch seine Sprecherin Christiane Hoffmann Zufriedenheit über den Richterspruch ausrichten, vermeidet dabei aber jeden Anschein eines Triumphes.
Es ist ja bekannt, dass es in der Bundesregierung unterschiedliche Positionen zum Soli gab. Und nun würde ich davon ausgehen, dass der Kanzler froh ist, dass das jetzt geklärt ist.
Wirklich geklärt ist die Frage, ob der veränderte Soli mit seiner Beschränkung auf Spitzenverdiener und Kapitalgesellschaften tatsächlich mit dem Grundgesetz vereinbar ist, allerdings immer noch nicht. Die Münchner Richter hätten dem Solidaritätszuschlag keinen Freispruch erster Klasse beschert, konstatiert der FDP-Fraktionsvize Christoph Meyer.
Es wurde ja schon darauf hingewiesen, dass die Erhebung des Solis auch nach Auffassung des Bundesfinanzhofs an gewisse Vorbedingungen geknüpft ist. Wenn also der Grund für die Erhebung der Sonderabgabe wegfällt, dann ist auch die Sonderabgabe abzuschaffen. Und je weiter die deutsche Einheit zurückliegt, desto evidenter wird es, dass der Soli so nicht mehr verfassungskonform ist und abgeschafft gehört.
Auch CDU und CSU pochen nach der Entscheidung darauf, dass der Soli nicht auf unbegrenzte Zeit erhoben werden dürfe. Es ist absehbar, dass die Berechtigung des Soli auslaufen wird, argumentiert Unionsfraktionsvize Matthias Middelberg. Für die Bundesvorsitzende der Grünen ist die Urteilsbegründung des Bundesfinanzhofes dagegen absolut nachvollziehbar. Viele der Soli weg, fehlten dem Bundeshaushalt in einer angespannten Lage Milliarden. Eine Lücke, die angesichts der Herausforderungen ein großes Problem bedeuten würde, so Ricarda Lang.
Für mich hängt Gerechtigkeit gerade in Krisenzeiten doch auch sehr davon ab, ob man dem Anspruch, diejenigen, die Unterstützung brauchen, bekommen sie, diejenigen, die einen Beitrag leisten können, übernehmen Verantwortung. Ob man dem gerecht wird, und das ist aus meiner Sicht bei dem Soli auf jeden Fall gegeben, als auch progressive Steuer.
Ähnlich fällt die Reaktion in den Reihen der Sozialdemokraten aus. Der Finanzbedarf des Staates aus der Wiedervereinigung und aus den aktuellen Krisen sei weiterhin sehr groß, meint der finanzpolitische Sprecher der SPD-Fraktion Michael Schrodi. Die Linke feiert die Entscheidung mit offener Genugtuung. Für Parteichef Martin Schirdewan ist die aktuelle Variante des Solidaritätszuschlags ein Instrument, um mehr Gerechtigkeit zu erreichen.
Es handelt sich dabei um die gerechteste Steuer, die wir in Deutschland derzeit haben. Die eingeklagte Abschaffung des Soli würde dazu führen, dass es sich um die größte Steuersenkung seit Jahrzehnten handelte. Das würde die Ungleichheit, die in dieser Gesellschaft existiert.
Ein dringend nötiger Entlastungsschritt für die deutsche Wirtschaft wäre das Ende des Soli dagegen in den Augen des Präsidenten des Deutschen Industrie- und Handelskammertages Peter Adrian. Ihn abzuschaffen wäre ein wichtiges Signal.
SWR 2 aktuell, die Zeit 18:19 Uhr. Es ist ein Besuch in aufgeladener Stimmung. Nach den jüngsten Gewaltakten im Nahen Osten ist heute US-Außenminister Blinken nach Tel Aviv gereist. Vor Ort will er sowohl mit Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu als auch später mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas sprechen. Er werde beide Seiten dazu ermutigen, Schritte zur Deeskalation zu ergreifen, so Blinken im Vorfeld der Gespräche. Aus Tel Aviv berichtet Bettina Meyer.
Für Antony Blinken ist es der Auftakt einer zweitägigen Stippvisite in Israel und im Westjordanland. Der Zeitplan ist eng getaktet. Im Zentrum steht die Deeskalation zwischen Israel und den Palästinensern. Angesichts der ausufernden Gewalt und der Terroranschläge in Jerusalem will Blinken nun zwischen beiden Seiten vermitteln. Bei seiner Ankunft am Flughafen Ben-Gurion nahe Tel Aviv verurteilte er die Anschläge vom vergangenen Freitag, bei denen 7 Menschen getötet wurden. Dies sei mehr als ein Angriff auf einzelne Personen gewesen, sondern auf all jene, die ihren Glauben ausüben. Wir verurteilen auch all jene, die danach so etwas feiern und alle anderen terroristischen Attentate, bei denen Unschuldige sterben. Auch Aufrufe zur Rache sind keine Antwort. So Blinken weiter. Er rief dazu auf, dass beide Seiten Schritte unternehmen müssen, damit sich die Lage beruhigt. Alle müssten daran arbeiten, solange bis eines Tages niemand mehr in seiner Gemeinschaft, in seinem Haus und in seinem Gotteshaus Angst haben muss, so Blinken.
That is the only way.
Das ist der einzige Weg, um die ausufernde Gewalt zu stoppen, die zu vielen Israelis und Palästinensern das Leben gekostet hat.
Too many Palestinians.
Blinken dürfte mit Premier Netanyahu auch den illegalen Siedlungsbau im Westjordanland ansprechen, den die neue rechtsgerichtete Regierung beschleunigen will. Die USA wollen an einer Zwei-Staaten-Lösung festhalten. Mit Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas will Blinken besprechen, wie die palästinensische Autonomiebehörde die Sicherheitszusammenarbeit mit Israel wieder aufnehmen kann.
In der Türkei steht Recep Tayyip Erdogan nun schon seit über 20 Jahren an der Spitze des Staates. Zuerst als Ministerpräsident, dann als Präsident. In dieser Zeit hat sich das Land nicht nur aus europäischer Sicht immer weiter von rechtsstaatlichen Kriterien entfernt, sei es mit Blick auf die Medien, die Freiheitsrechte oder die Justiz. Ein Bündnis aus 6 Oppositionsparteien will das Mitte Mai bei den kommenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen ändern. Heute hat diese Allianz ihr gemeinsames Wahlprogramm vorgestellt. Pia Mazurczak berichtet.
Mehr als 2000 konkrete Ziele hatte die Oppositionelle Allianz der Nation im Vorfeld versprochen. Und tatsächlich dauerte die Vorstellung des Wahlprogramms am Vormittag in Ankara mehr als 2 Stunden. Dabei immer im Mittelpunkt Maßnahmen gegen die schlechte wirtschaftliche Situation in der Türkei. Besonders die enorm hohen Preise machen den Türkinnen und Türken zu schaffen. Offiziell ist die Inflationsrate im Dezember zwar zurückgegangen, lag aber immer noch bei über 60%. Tatsächlich dürften es deutlich mehr sein. Innerhalb eines Jahres, so das Versprechen der Opposition, soll die Inflationsrate einstellig werden. Zusammen mit Maßnahmen gegen die Arbeitslosigkeit und kostenlosen Mittagessen für Schüler will das Bündnis so gegen Armut vorgehen. Ümit Özlale von der nationalistisch-laizistischen İYİ-Partei.
Armut ist und darf nicht ein Schicksal sein. Heute haben wir es mit einer zunehmenden und in allen Bereichen des Lebens spürbaren Verarmung zu tun. In einem Einmannregime, auf das sogar die Pharaonen neidisch sein würden.
Der Verweis auf die Pharaonen macht deutlich, die teils sehr unterschiedlichen Parteien ein vor allem ihre Kritik an der Machtfülle des Präsidenten. Die unter Erdogan ausgebauten Kompetenzen will das Bündnis deutlich beschränken. Künftig soll der Staatspräsident nur noch für eine Amtszeit von 7 Jahren gewählt werden, das Parlament im Gegenzug wieder mehr Rechte bekommen. Außenpolitisch unterscheidet sich das Programm der Allianz der Nation hingegen weniger von der aktuellen Regierung. Eine gefestigte Rolle der Türkei als Regionalmacht, Beziehungen zu den USA und Russland auf Augenhöhe und vor allem eine Rückkehr der rund 4 Millionen syrischen Flüchtlinge könnten so auch als Programm der aktuellen Regierung durchgehen. Beim aktuellen Streit um die schwedische NATO-Mitgliedschaft bleibt das Bündnis dagegen eher vage. Das Wahlprogramm der Opposition hält sich in diesem Streit weiter alle Türen offen.
Unsere Beiträge zur NATO sollen sich auf rationaler Grundlage und unter Berücksichtigung unserer nationalen Interessen fortsetzen.
Seinen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl will das Bündnis erst am 13. Februar bekannt geben. Er dürfte wohl aus der größten Oppositionspartei, der CHP, stammen. Lange wurde der beliebte Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu als wahrscheinlichster Kandidat gehandelt, bis er im Dezember wegen Beleidigung der Wahlkommission zu einer Haftstrafe von 2 Jahren und einem Politikverbot verurteilt wurde. Imam Orlus Amtskollege aus Ankara, Mansur Yavaş, und dem Parteivorsitzenden der CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, werden ebenfalls gute Chancen auf die Kandidatur nachgesagt.
Und zum Schluss noch der Blick nach Baden-Württemberg. Der Landesschülerbeirat vertritt die mehr als 1 Million Schülerinnen und Schüler im Land, sieht sich also als die Stimme aus der Schülerschaft, und zwar unabhängig davon, ob aus Grundschule, Werk, Realschule, Berufskolleg oder Abendgymnasium. Heute hat der Beirat sein jährliches Grundsatzprogramm vorgestellt, worüber ich im SWR2-Tagesgespräch mit Berat Gürbüz, dem Vorsitzenden des Landesschülerrates, spreche. Herr Gürbüz, eine Ihrer Forderungen lautet Rückkehr zum 13-jährigen Gymnasium, kurz G9, und zwar als Regelfall mit einer Wahlmöglichkeit zu G8. Erklären Sie uns, warum es diesen Systemwechsel braucht.
Wir sehen jetzt, die Debatte um G8 und G9 wird wieder aufgefacht. Wir sehen es durch den Volksantrag der Elterninitiative G9 jetzt Baden-Württemberg, dass das gesellschaftliche Thema wieder an Relevanz gewinnt. Wir sagen, wir müssen zurück zu G9, unter anderem, weil wir sehen, manche Schülerinnen und Schüler brauchen eben 9 Jahre fürs Abitur. Manche Schülerinnen und Schüler wollen eben ein Jahr länger in der Schule sein und brauchen eben nicht einen psychischen Stress, den das G8-Abitur mit sich bringt. Die brauchen freie Nachmittage und sie wollen sich eben mal auch Freizeit nehmen. Und das ist eben aus Sicht des Landesschülerbeirats unter G8 aktuell nicht möglich. Natürlich für diejenigen, die sagen, sie kommen vollkommen gut mit diesem Stresslevel, mit den Unterrichtsinhalten klar, für diejenigen wollen wir eben diesen G8-Zug als Möglichkeit weiterhin beibehalten. Weil wir sagen, jeder Schüler hat einen anderen Lerntyp, ist anders und individuell. Und für diejenigen sollte es weiterhin bestehen, dass man eben das Abitur auch in 8 Jahren machen kann.
Und wenn es eine solche Rückkehr zu G9 geben würde, dann müssten ja entsprechend auch die Lehrpläne umgeschrieben werden. Worauf würden Sie in diesem Zusammenhang Wert legen?
Also der Fokus bei den Lehrplänen sollte aus unserer Sicht vor allem auf den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern liegen, weniger bei den Naturwissenschaften. Jetzt sehen wir schon eine ungleiche Behandlung der Gesellschaftswissenschaften im Gegensatz zu den Naturwissenschaften. Und wir fordern daher eine Stärkung der gesellschaftswissenschaftlichen Fächer sowohl beim G9-Abitur als auch bei allen anderen Schularten.
Eine andere Ihrer Forderungen hat mich ja persönlich etwas irritiert, und zwar der Wunsch, Unterricht in Steuerrecht oder Geldanlageberatung zu bekommen. Das wäre mir als Schülerin, da wäre ich nie drauf gekommen, beziehungsweise hätte solche Unterrichtsinhalte wohl eher weit von mir gewiesen. Warum ist Ihnen das so wichtig?
Natürlich, auf der einen Seite finden wir die verpflichtende Implementierung von steuerrechtlichen und anlagestrategischen Inhalten in den Lehrplan für vor allem die Zukunft essentiell und relevant. Weil wenn wir sagen, Schule soll aufs Leben vorbereiten, gehört das eben aus unserer Sicht primär dazu. Wie kann ich eine Steuererklärung beispielsweise machen? Wie funktioniert Börsenhandel beispielsweise an den Märkten? Das sind alles Dinge, mit denen wir uns in Zukunft beschäftigen müssen, mit denen sich dann die Schülerinnen und Schüler später im Berufsleben, aber auch in der Zukunft konfrontiert fühlen. Und daher muss es in der Schule ein gewisses Basiswissen geben. Es muss vermittelt werden, dass man später, auch wenn man in Richtung Altersvorsorge blickt, eben dort sich gut vorbereitet fühlt. Weil ist es nicht ein Teil der Aufgabe von Schule, die Schülerinnen und Schüler später als mündige Bürgerinnen und Bürger zu erziehen, die sich in der Gesellschaft dann integrieren können und dann auch solche komplexen Systeme verstehen können?
Haben Sie denn ansonsten, wenn Sie das Stichwort mündige Bürger, also Erziehung zu mündigen Bürgern ins Spiel bringen, haben Sie denn ansonsten den Eindruck, das klappt im baden-württembergischen Schulsystem? Sind Sie damit zufrieden? Mal abgesehen jetzt von Geldanlageberatung und Steuerrecht?
Wir sehen natürlich, dass unser Schulsystem, wie es aktuell besteht, nicht zukunftsfähig ist. Wir müssen es ändern. Deswegen der Titel unseres Grundsatzprogramms Mut zu mehr Veränderung, weil wir brauchen die Veränderung jetzt. Das Schulsystem, wie es aktuell vorzufinden ist, ist eben wenig flexibel und es ist einfach nicht mehr zukunftsfähig. Weil wir sehen, die Welt verändert sich, unsere Gesellschaft verändert sich nahezu täglich, unser Schulsystem allenfalls jährlich. Und was das für unsere Gesellschaft bedeutet und für die Inhalte, die wir in der Schule vermittelt bekommen, aussagt, das kann sich ja jeder selber dann denken.
All diese Forderungen, über die wir jetzt gesprochen haben, die gehören ja zu Ihrem jährlichen Grundlagenprogramm. Inwieweit fühlen Sie sich von Politik und Schulbehörden wirklich gehört? Gibt es eine Debatte auf Augenhöhe oder eher nicht?
Also man muss sagen, dass unsere Forderungen in diesem Jahr weitreichender gehen als die Jahre zuvor. Wir hatten heute Morgen eine Pressekonferenz, bei der ging es eben nochmal darum, dass jetzt mehr Forderungen eben auf dem Tisch liegen. Natürlich, weil die Jahre davor wenig bis gar nichts unternommen wurde. Mit dem aktuellen Kultusministerium haben wir eine sehr gute Kommunikation. Wir fühlen uns tatsächlich gehört und wahrgenommen. Das lief die letzten Jahre eher weniger. Aber auch natürlich der Wechsel des Kultusministeriums, unterschiedliche Parteien und so weiter, bringt nicht wirklich eine Konstante in das Schulwesen mit rein. Das könnte einer der Faktoren sein, warum wir in den IQB-Bildungstrends und dem Schulbarometer immer weiter absacken. Natürlich stehen wir mit allen Parteien in Kontakt und fühlen auch uns von vielen sehr ernst genommen und wahrgenommen. Unsere Stimmen werden da gehört.
Vielen Dank, Berat Gürbüz, Vorsitzender des Landesschülerbeirates Baden-Württemberg. Mein Name ist Sabine Hacklender.